Morgen, ihr Lieben. Schauen wir gerade, dass die Technik die richtige Position findet. Ich möchte gerade mit uns beten. Stehen wir gerade dazu auf. Ne? Und wenn ihr möchtet, könnt ihr dann gerne stehen bleiben. Dann lese ich uns danach den Bibeltext aus Markus 10, 32. Vater, wir beten dich an, dein Name werde geheiligt. Weil deine Liebe so tief ist. Eine Liebe, die wir nirgendwo je woanders finden können, in dieser Form, in dieser Weise. Sie ist deine Liebe. Und sie ist auch nicht einfach natürlich in uns, Herr. Wir brauchen sie von dir. Sie uns erreicht, sie in uns etwas Neues schafft, dass dein Leben in uns schlägt, pulsiert. Und das beten wir auch für heute Morgen. Dass wir, wenn wir deinen Sohn anschauen, wirklich etwas von dir sehen, dass es uns prägt, mehr in das Bild deines Sohnes. Sei du heute in unserer Mitte, schenk uns innere Ruhe für das Hören auf dein Wort, das mitzugehen, mitzudenken. Ja, und dass es zu einer persönlichen Begegnung zwischen uns und dir kommen darf. Danke, dass du da bist und wir rechnen mit deiner Gegenwart. Bau du dein Reich in unserer Mitte auch heute Morgen. Amen. Ja, ich lese uns, ihr Lieben, aus Markus 10, die Verse 32 bis 45. Wir kommen hier in einen entscheidenden Abschnitt im Markus-Evangelium wieder an. Sie waren aber auf dem Weg und gingen hinauf nach Jerusalem. Und Jesus ging vor ihnen her. Und sie erschraken. Die ihm aber nachfolgten, fürchteten sich. Und er nahm wieder die 12 zu sich, fing an, ihnen zu sagen, was ihm widerfahren sollte. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den hohen Priestern und den Schriftgelehrten überliefert werden und sie werden ihn zum Tode verurteilen und werden ihn den Nationen überliefern. Und sie werden ihn verspotten und ihn anspeien, ihn geißeln und töten und nach 3 Tagen wird er auferstehen. Und es treten zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sagen zu ihm, Lehrer, wir wollen, dass du uns tust, um was wir dich bitten. Er aber sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie aber sprachen zu ihm, gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, was ihr um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Oder mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Sie aber sprachen zu ihm, wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen, den Kelch, den ich trinke, werdet ihr trinken und mit der Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr getauft werden. Aber das Sitzen zu meiner Rechten und Linken zu vergeben, steht nicht bei mir, sondern ist für die, denen es bereitet ist. Und als die 10 es hörten, fingen sie an, unwillig zu werden über Jakobus und Johannes. Und Jesus rief sie zu sich und spricht zu ihnen, ihr wisst, dass die, welche als Regenten der Nationen gelten, sie beherrschen und ihre großen Gewalt gegen sie üben. So aber ist es nicht unter euch, sondern wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Danke, setzen wir uns. Wer von euch hat schon so Momente in seinem Leben gehabt mit anderen Menschen, wo er den Eindruck hatte, mit dem Menschen, mit dem ich jetzt zu tun habe, das ist wirklich anstrengend, das ist wirklich schwierig. Wer von euch kennt Momente, wo er sagt, boah, ist das ein schwieriger Mensch? Also, kennt mindestens einen Moment. Gibt es welche, die kennen mehrere Momente dieser Art? Ja. Wer von euch kennt nur solche Menschen? Ihr Lieben, ja. Ich denke, dass dieser Text hier, diese Geschichte, die wir uns heute Morgen anschauen, die wir versuchen wollen, uns ein bisschen uns nahe zu bringen, uns auch einen Einblick gibt darin, dass Jesus auch solche Menschen hatte. Menschen, die für ihn schwierig waren. Wenn wir an Menschen denken, die für Jesus schwierig waren, dann denken wir wahrscheinlich zuerst einmal an die Pharisäer, an die geistlichen Führer Israels, die ihm ans Leder wollten. Aber ich denke, das ist eine Geschichte hier, die uns zeigt, Jesus hatte einiges zu tragen, auch mit seinen eigenen Leuten. Nur dadurch, weil er nicht darüber groß meckert oder stöhnt, kommt das gar nicht richtig bei uns an. Deshalb will ich einmal versuchen, das aufzudecken, mit euch einen Weg gehen, was Jesus hat alles mit seinen eigenen Leuten ertragen müssen. Welche Herausforderungen da waren. Und das sind letztlich auch Herausforderungen, die Jesus mit uns hat. Weil wir reden hier von denen, die ihm am nächsten waren. Mit denen er am längsten unterwegs gewesen ist. Wir kommen, ihr Lieben, so langsam an einem Wendepunkt im Markus-Evangelium. Wir waren in Markus 8, 31 bis Markus 10, 52 unterwegs, wo Jesu Augenmerk ganz besonders auf seinen Jüngern liegt. Das ist der Abschnitt, wo Jesus versucht, seine Jünger vorzubereiten, darauf, dass er bald geht. Dreimal spricht er in diesem Abschnitt davon, ich werde sterben, ich werde leiden. Und heute ist das der letzte Zyklus. Und sozusagen, jedes Mal, wenn Jesus davon sprach, merken wir, die Jünger schnallen nichts. Und heute ist der Höhepunkt davon, von dem, dass sie nichts kapieren. Eine Herausforderung, mit der Jesus leben musste. Er hat keine Zeit mehr, sie noch weiter vorzubereiten. Bis zum Ende, da scheint nichts anzukommen. Und ihnen soll er das Werk anvertrauen, das weiterzuführen, wenn bis jetzt nichts ankommt? Das ist schon eine Herausforderung. Ab Kapitel 11 sehen wir dann nämlich, dann ist Jesus in Jerusalem. Und dann sind wir in der letzten Woche unterwegs. Alles, was dann noch im Markus folgt. Also dieses Unverständnis über Jesu Leiden und Sterben findet heute seinen Höhepunkt. Und wie ist das für Jesus? Mit seinen Jüngern dort unterwegs zu sein. Wie muss das für ihn gewesen sein? Was muss das für ihn gewesen sein? Wie wäre das für uns gewesen? Wenn wir mit solchen Menschen zu tun gehabt hätten. Ich habe es genannt, ihr Lieben, Jesus, wie er barmherzig die Herausforderung mit seinen Nachfolgern meistert. Wie er barmherzig die Herausforderungen mit seinen Nachfolgern meistert. Es soll keine Einladung sein, ihr Lieben, dass wir bewusst Macken und alles, was schlecht an uns ist, alles auf Jesus übertragen und sagen, okay, du hast das alles zu meistern. Aber es geht darum, wenn wir wirklich an einem Punkt, wo wir sagen, meine Zeit, ich wundere mich manchmal, wie kann Jesus mich erdulden, wie kann Jesus mich ertragen? Dann kann so ein Text wie dieser, wo man normalerweise besonders über Leiterschaft spricht, weil es hier um Dienen in erster Linie geht, eine Hilfe sein, mal zu sehen, wie hat Jesus das denn mit seinen eigenen Jüngern gemeistert? Die sich auch mit ihm weite Strecken einfach nicht verbinden konnten. Und drei Herausforderungen möchte ich berühren. Einmal die Last der Einsamkeit, die Jesus trägt mit seinen Leuten. Die Last der falschen Ambitionen, des falschen Ehrgeizes mit seinen Leuten und die Last der zerstörerischen Teamkonflikte. All das musste Jesus ertragen und eine Antwort darauf haben. Er konnte es nicht einfach so laufen lassen. Aber mit allem, denke ich, konnte Jesus unglaublich gut umgehen. und barmherzig sein. Und aus diesem Blickwinkel möchte ich gerne mal mit euch die Geschichte heute nachgehen, wie Jesus liebevoll die Lasten mit seinen Jüngern, mit seinen Nachfolgern trägt. Jesu Last der Einsamkeit. Jesu Last der Einsamkeit. Ich habe schon gesagt, das ist die dritte Leidensankündigung, die Jesus hier seinen Jüngern gegenüber ausspricht. Und jede Leidensankündigung von Jesus, wenn wir uns sie mal genauer anschauen, wird immer etwas präziser, immer etwas genauer als wie die vorhergehende. Aber jede Leidensankündigung endet auch immer mit einem Nichtverstehen der Jünger. Sie wissen überhaupt nicht, wie sie damit umzugehen haben. Was macht diese Leidensankündigung anders als die beiden Leidensankündigungen davor, die wir in Markus 8, 31 und Markus 9, 31 gesehen haben? Was macht diese anders? Einmal ist es mehr Text, das sehen wir, ne? Also daran merken wir schon, Jesus ist präziser geworden. So präzise hat er noch nicht über sein Leiden gesprochen wie jetzt hier. Das eine ist, fällt euch was auf? Jesus spricht zum ersten Mal davon, wo er leiden wird. Jetzt sagt er es. Sagt Jerusalem. Ja, dort, wo Gottes Tempel ist. Dort, wo das religiöse Zentrum ist. Und ihr Lieben, bei Markus ist Jerusalem von Anfang an ein Symbol des Widerstandes gegen Jesus. Und das Zweite ist, Jesus sagt, ich werde überliefert werden in die Hände der Nation. Und das ist schon sehr präzise. Das hat Jesus bis jetzt auch nicht gesagt. Das heißt, Jesus gibt hier schon unglaublich viel vor, wie schmerzhaft und durch wen sein Weg so schmerzhaft werden wird. Und dann heißt es, er geht trotzdem entschlossen diesen Weg. Ja, er weiß, was ihn erwartet, aber er geht entschlossen diesen Weg voraus. Und Jesus ging vor ihnen her und sie erschraken. Die ihm aber nachfolgten, fürchteten sich. Da ist eine Entschlossenheit von Jesus, seinem Tod entgegenzugehen, in dem vollen Bewusstsein, was ihm dort begegnet. Er spricht davon und er geht voran. Und er weiß, seine Jünger verstehen nichts. Und man merkt schon auch, wie sie ihm folgen, dass sie ihm nicht hinterherkommen. Sie bleiben hinterher. Er geht voran. Dreimal hat er davon geredet. Leute, ich muss leiden. Und sie sind nur verwirrt, zutiefst verunsichert, erschrocken und voll Furcht. Je mehr Jesus über seinen persönlichen Leidensweg redet, desto mehr ziehen sich die Jünger zurück. Was erzählt uns das, diese dritte Leidensankündigung über Jesus? Es sagt uns, ihr Lieben, Jesus war hier schon einsam. Er war hier schon einsam und allein. Und die, von denen er am ehesten hätte erwarten können, ihr müsst es doch langsam verstehen, keiner verstand's. Dreimal hat Jesus es versucht. Sie gehen die gleiche Straße, aber doch nicht richtig miteinander. Sie schleppen sich nur hinterher. Überzeugt ist das, ist was anderes. Überzeugt ist was anderes. Natürlich, Jesus war nicht wirklich einsam. Er wusste, sein Vater ging mit ihm. Aber ihr Lieben, Jesus war die Verbindung zu seinen Jüngern so wichtig. Und das sehen wir später nämlich noch, wenn wir dann irgendwann mal in Gethsemane sind, dass er einen Jüngerkreis mitnimmt und ihnen offenbart, wie es ihnen geht. Diesen letzten Moment, der für ihn so schrecklich war in der Einsamkeit, den wollte er nicht allein sein, aber am Ende war er es. Die Verbindung zu seinen Jüngern war ihm unglaublich wichtig. Und wisst ihr, wen er dort mitnimmt im Garten Gethsemane? zwei von diesen Jüngern, die hier klar und deutlich zeigen, dass sie überhaupt keine Ahnung haben, wovon Jesus redet. Richtig? Nämlich Jakobus und Johannes. Die Jünger, von denen Jesus am ehesten hätte erwarten können, ihr müsst es doch langsam verstehen. Nur sie und Petrus nahm Jesus mit in die einsamste Stunde, die er je erlebt hat. In Gethsemane. Ihr Lieben, deswegen können wir auch hier davon ausgehen, dass was hier passiert, dass das Jesus hier schon wehtat, dass das schon ein Stück Gethsemane war. Er redet von seinem Leid, er redet von seinem Schmerz, er sagt, es wird schrecklich. Aber bei ihm kommt nichts an. Einsamkeit. Ihr Lieben, in einer gewissen Hinsicht spricht dieser Text auch davon, wenn wir das mal auf uns übertragen, ihr Lieben, dass das sehr wohl auch sein kann, auch als Kind Gottes. Wenn ich um eine Berufung weiß oder um einen Weg, den Gott mich führt, dass es manchmal auch sehr einsam werden kann um mich herum. Gerade dort, wo man vielleicht auch in geistlicher Verantwortung steht. Manchmal schrecklich einsam. Aber ihr Lieben, wenn wir das hier an Jesus sehen, dann müssen wir auch sagen, dann ist das auch okay. Dann ist das nichts Unnatürliches. Und vielleicht sind gerade diese Momente, manchmal die Momente, wo wir mehr denn je erfahren und erleben können, Gottes Kraft ist da. Auch wenn ich vielleicht den Eindruck habe, da sind nicht viele, die mich da noch verstehen. Sowas kann es geben. Im Reich Gottes, Jesus kannte das auch. Aber selbst wenn wir sowas erleben, Lieben, selbst wenn wir den Eindruck haben sollten, selbst in der Gemeinde, wozu ich zugehöre, die Menschen, die mich am besten kennen sollten und auf mich eingehen sollten, und wenn sie das nicht können, eins tun wir nie. Wir verlassen die Gemeinschaft nicht. Wir verlassen sie nicht. Wir trennen uns nicht von denen, die Gott an unsere Seite gestellt hat. Das tut Jesus ja auch nicht. Obwohl sie so schrecklich naiv und unwissend sind. Wir trennen uns nicht von der geistlichen Gemeinschaft oder von der Gemeinde. Auch wenn ich nicht verstanden werde. Aber sie sind ein Teil meines Lebens. Und dieses Nichtverstehen mag auch nur für eine ganz bestimmte Zeit sein. Aber Jesus kannte das. Er kannte das auch. Was durchlebt Jesus mit seinen Jüngern? Einsamkeit. Und die Einsamkeit wird noch schrecklicher. Dann nämlich, wenn er sie am dringendsten braucht, lassen sie ihn im Stich. Und trotzdem geht Jesus entschlossen seinen Weg weiter. Trotzdem. Jesus, wie er barmherzig die Lasten auch von dem Unverständnis seiner Jünger meistert. Jesus trägt die Last der Einsamkeit. Jesus trägt die Last der falschen Ambitionen. Ihr Lieben, und ganz ehrlich, bin jetzt lange genug dabei, auch im Gemeindedienst. Wir sind so voll oft mit falschen Ambitionen und mit falschen Ehrgeiz. Wir tun uns schwer, das einander so zu ertragen. Und Jesus musste das auch ertragen. Was erzählt diese Geschichte über die Jünger? Ihr Lieben, Jesus erträgt eine völlig deplatzierte Bitte, oder nicht? Ich meine, überlegen wir uns, er spricht davon, er sagt, ich werde unendliche Schmerzen und Leid erleben. Das hat er gerade mit ihnen angefangen, sein Herz auszuschütten. Und was ist die nächste Reaktion? Wer kriegt die besten Plätze neben dir? Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber wenn ich mir das vorstelle, ich würde das mit Menschen, die mir wichtig sind, teilen. Ich würde sagen, Hey, ich bin unheilbar krank, auf mich warten unglaubliche Schmerzen. Und alles, worüber diese Menschen reden können, ist dann, wer kriegt deinen Nachlass? Das wäre schon ein bisschen komisch, oder? Aber so stelle ich mir das vor, so muss Jesus sich hier gefühlt haben. Im Angesicht dessen, was Jesus gerade gesagt hat, so eine deplatzierte Bitte. Kennt ihr das manchmal, sich fremd zu schämen für andere? Dieses, wenn du anderen zuhörst und du denkst, boah, hättest du bloß nichts gesagt, das hätte dir vielleicht noch zur Weisheit gereicht. Aber jetzt ist es raus und du denkst, hast du wirklich nachgedacht, was du da geredet hast? Und man fängt sich an, für jemand anders fremd zu schämen, weil der sich nicht schämt für das, was er gerade sagt? Das wäre so ein Moment bei mir. Jakobus und Johannes schämen sich nicht. Und dabei sind das gerade die Jünger, zu denen Jesus ein ganz besonderes Verhältnis hatte. Lieben, das sind zwei von den Jüngern, die Jesus ganz persönlich mitgenommen hat, was wir gesehen haben in Markus 9, die Jesus mitgenommen hat auf dem Berg der Verklärung, wo er ihm seine Herrlichkeit, seine göttliche Herrlichkeit gezeigt hat. Zu denen hatte er eine ganz besondere Beziehung. Und von denen kommt das. Und von Johannes sagt man, dass er der Lieblingsjünger Jesu war. Kann es sein, dass Jesus diesen Jüngern etwas zu viel gegeben hat? Dass das am Ende irgendwie auch so ein Hierarchiedenken ausgelöst hat, gesagt hat, wir sind sowieso schon die Elite der Elite? Dass Jesus das selbst mit initiiert hat, gefördert hat? Aber mit keiner Silbe beschäftigen sie sich mit dem, was Jesus gerade gesagt hat. Und ich kann mir das nur so vorstellen, dass das bei Jesus auch eingeschlagen sein muss. So eine Empathielosigkeit von den Ängsten. So eine Empathielosigkeit. Keine Verbindung zu dem, was ich an Leid erleben werde. Das war eine Herausforderung für Jesus. Ich weiß nicht, wie du darauf reagiert hättest, aber ich hätte darauf nicht gut reagieren können. Aber bevor wir vielleicht zu heftig jetzt gegen Jakobus und Johannes hier schießen, ihr Lieben, wenn wir nochmal zurückgehen in Markus 8, wo es um diese entscheidende Frage geht, wo Jesus sagt, wer bin ich? Was sagt ihr denn, wer ich bin? Wer hat die richtige Antwort gegeben? Petrus, ne? Du bist der Messias, du bist der, auf den wir seit Generationen warten. Du bist der Messias-König. Du bist unsere Hoffnung. Und wenn Jakobus und Johannes jetzt sagen, wer bekommt die Plätze neben dir, links und rechts? Ihr Lieben, dann sagt das doch zumindest eins. Die zwei geben jetzt die richtige Antwort auf die Frage, wer ist Jesus, richtig? Diese Frage können sie beantworten. Natürlich nicht die Frage, wofür kam Jesus, aber sie können die Frage richtig beantworten, endlich richtig beantworten. Am Ende dieser Zeit kann wahrscheinlich jeder Jünger richtig beantworten, wer ist Jesus? Aber um diese Frage geht es jetzt nicht mehr. Jetzt geht es um die Frage, wofür kam Jesus? Und da wird Jesus schon ein bisschen forscher. Ja, aber immer noch barmherzig bei dieser unverschämten, deplatzierten Anfrage, die sie gestellt haben. Und Jesus versucht, diesen Moment so gut zu geht zu meistern, indem er sagt, okay, dann lass uns das mal durchdenken. Bei der Frage, die ihr mir gerade stellt. Könnt ihr, darum geht es nämlich, könnt ihr den gleichen Leidenskelch trinken, wenn er von dem Kelch redet? Könnt ihr den gleichen Leidenskelch trinken, den ich trinken werde, von dem ich gerade gesprochen habe? Könnt ihr die gleiche Leidenstaufe empfangen, die ich empfangen werde, von der ich gerade gesprochen habe? Wenn ihr das könnt, wenn ihr das versteht, dann wäre eure Anfrage irgendwo noch ein bisschen verständlich. Irgendwo noch nachzuvollziehen. Aber ihr macht euch ja schon in die Hosen, wenn ich euch sage, ich werde leiden. Merkt ihr nicht, wie deplatziert eure Bitte ist? Völlig verfehlt? Aber so stellt er sie nicht. Er versucht ihnen so auf diesem Weg die Augen zu öffnen. Und wie reagieren sie?
Können wir.
Boah, Naivität pur. Geballte Naivität. Was für eine geballte Naivität, falsche Ambitionen. Ehrlich gesagt, mich wird sowas sprachlos machen können. Ich sage, ich weiß, ich finde da keine Worte mehr. Was willst du noch sagen? Wie willst du hier noch Verständnis wecken? Ihr Lieben, geballte Naivität kann teuer werden. Aber auch manchmal erzeugt unsere Naivität manchmal auch Leiden. Wenn Menschen unter uns leiden und wir hören nicht richtig zu und wir reagieren auf dieses Leid vielleicht sehr gleichgültig oder im Grunde so, dass wir zeigen, wir verstehen nicht wirklich, was du durchgehst. Vielleicht machen wir, wer hat das nicht schon erlebt? Man sagt etwas Persönliches, man sagt einen Schmerz einem anderen und da kommt irgendeine dumme Bemerkung. Man sagt, wie naiv. Wie naiv. Ihr Lieben, Jesus kannte solche Momente. Erstaunlich ist, wie er damit umgehen kann. Er dreht das nicht um und sagt, einfach Leute, ihr seid so naiv und demütigt sie hier an dieser Stelle. Und das hätte er machen können, denn es war falsch, was sie gemacht haben. Das waren falsche Ambitionen, das war purer Egoismus. Aber er macht sie nicht mundtot bei dem Müll, der aus ihrem Mund herauskommt. Letztlich sagt er ihnen, als er merkt, sie verstehen es nicht, es kommt nicht an. Wisst ihr, ich kann es euch nicht wirklich beantworten. Es ist für die bestimmt, für die es bestimmt ist. Und dabei lasst es gut sein. Wo sind die Menschen in unserem Leben, über deren Unverständnis wir vielleicht manchmal staunen? Wo wir vielleicht sagen, müssten sie es nicht langsam verstanden haben? Müsste da nicht mehr Verständnis sein? Müsste da nicht, ja, nicht so eine Naivität sein? Wo sind die Menschen, die für dich, für mich, dort eine emotionale Herausforderung sind? Vielleicht kann uns das, wie Jesus hier das meistert, die Naivität seiner Jünger, gerade diese Naivitäten, wie er das meistert, uns helfen, etwas ruhiger zu werden, wenn wir mit solcher Naivität uns konfrontiert fühlen. Und wenn wir es nicht schaffen, Menschen die Augen zu öffnen, vielleicht auch manchmal einfach nur zu sagen, hey, ich kann es dir nicht wirklich beantworten. Und es dabei dann belassen. Was durchlebt Jesus mit seinen Jüngern? Er durchlebt eine Einsamkeit. Und er durchlebt eine Last mit falschen, selbstsüchtigen Ambitionen. Und Und zuletzt, er trägt die Last der zerstörerischen Teamkonflikte. Ja, man kann sich das vorstellen, nicht wahr? Dass das, was jetzt hier passiert ist, dass das nicht ohne Reaktionen der Jünger bleibt. Die haben es mitgekriegt, was Johannes und Jakobus da versucht haben. Ja, und die waren natürlich alles andere als begeistert. Jakobus und Johannes, wie könnt ihr nur? Und ihr Lieben, zum ersten Mal sehen wir in der Verbindung der Jüngerschaft, dass hier eine Verstimmung entsteht. Ein Unmut entsteht miteinander und im Team. Wie können die es nur wagen? Eine gefährliche Situation für das Team. Und hätte Jesus hier nicht eingegriffen, hätte das schon vielleicht den ersten Knacks geben können für das apostolische Band. Hier sind wir wieder bei der Frage zurück, die wir schon in Markus 9 gesehen haben. Wer ist denn der Größte? Da hat Jesus die Frage schon beantwortet. Aber man merkt, wie die Frage wiederkommt. Wer ist denn der Größte? Und Jesus sagt, wer der Größte sein will, Markus 9, 35, der soll aller Diener sein. Aber was für mich erstaunlich ist, ist, wie Jesus an die ganze Sache drangeht. Er ruft sie alle zusammen. Aber er demütigt keinen. Sondern er legt die Grundlagen, wie es in seinem Reich aussehen soll. Und erklärt noch einmal. Er sagt, hey, hör zu, ich weiß. So habt ihr es ein ganzes Leben lang gelernt. So war es immer bei euch. Ihr kennt nichts anderes. Ihr wisst nur, dass es so funktioniert, dass Größe an Macht definiert wird in dieser Welt. Mir würde es auch schwerfallen, mir vorzustellen, wenn die Machthaber unserer Welt, ich meine alleine die Begegnung von Biden und Putin diese Woche, stellen wir uns vor, einer von denen hätte sich gebeugt bei der Begrüßung, hätte dem anderen die Schuhe geputzt. Was wäre das für ein Signal gewesen? Ist eigentlich nicht vorstellbar, oder? Und Jesus sagt, in dieser Welt gilt, wie viele Menschen kontrolliere ich? Wie viele Menschen dienen mir? Wie viele Menschen kriege ich dahin, dass sie auf das hören, was ich will? Dass sie tun, was ich sage? Wie groß ist meine Armee? Kann ich meinen Willen anderen aufzwingen? So funktioniert diese Welt. Und Jesus sagt, nicht so in meinem Reich. In meinem Reich ist der Standard das Dienen. Nicht wie viele Menschen kriege ich dahin, dass sie mir dienen, sondern wie kann ich den anderen dienen. Und zuletzt unterstreicht Jesus das mit dem, was manche den Schlüsselvers im Markus-Evangelium nennen und stellt sich selbst als das Beispiel hin und sagt, denn auch der Sohn des Menschen ist gekommen, nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen, sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das ist im Prinzip, ihr Lieben, Vers 45, eine Zusammenfassung des Markus-Evangeliums. Wofür ist Jesus gekommen? Zu dienen und sein Lösegeld zu geben. Zu dienen, Markus 1 bis 8, dort hat er gedient. Dort hat er Wunder getan, ist auf die Leute zugegangen, hat gepredigt und versucht zu zeigen, durch seinen Dienst zu zeigen, wer bin ich? Das ist die eine Seite seines Kommens. Und das zweite, sein Leben als Lösegeld zu geben. Markus 9 bis 16. Das ist eine Zusammenfassung des Markus-Evangeliums. Wenn ihr einen Vers lernen wollt aus dem Markus-Evangelium, dann lege ich euch den am Herzen. Lernt diesen Vers. Lernt diesen Vers. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das ist so eine Zusammenfassung des Markus-Evangeliums. In diesem Text steckt unglaublich viel, was wir mitnehmen können. Aber ich will es mal versuchen, in drei kurzen Lektionen zusammenzufassen. Denke immer wieder bewusst darüber nach, wahre Größe im Reich Gottes wird durch Dienen definiert. Ihr Lieben, wir müssen das bewusst tun. Irgendwo, wir wissen das alle, aber wir müssen uns das bewusst vergegenwärtigen, darüber nachdenken. Wahre Größe, was ist wahre Größe? Wir alle haben irgendwo unseren Standard für wahre Größe. Nach welchem Standard misst du wahre Größe? Nach welchem Standard misst du dich selbst? Denk darüber nach, wie erreicht man vor Gott wahre Größe? Das ist das, was Jesus hier definiert. Wie erreicht man vor Gott wahre Größe? Und da hat eben unser Versuch, uns selbst zu verwirklichen, uns selbst die Ziele zu setzen und zu erreichen, keinen wirklichen Platz. Und die Frage ist, ihr Lieben, sind wir davon überzeugt, dass selbstloses Dienen die größten Wunder in dieser Welt vollbringt, die größten Ziele erreicht? Ist das unsere Überzeugung? Weil wenn das nicht meine Überzeugung ist, dann werde ich selbst nie wirklich zu einem Diener werden, weil ich keinen richtigen Wert im Dienen erkennen kann, weil ich immer sage, nein, ich muss mich um meinen Willen durchsetzen, wenn ich nicht davon überzeugt bin, dass Dienen das Größte erreicht. Richtig? Und halten wir fest, ihr Lieben, das größte Werk, das je vollbracht wurde, wurde durch den vollbracht, der sich selbst komplett hergab, richtig? Das muss eine Überzeugung in uns sein. Nicht jeder von uns kann so dienen wie Jesus oder wie ein Philipp Mickenbecker, der jetzt im Juni verstorben ist mit 23 Jahren. Ja, und seine Aufgabe darin sei, ein authentisches Leben online zu schalten und dadurch Menschen zu dienen, auf Jesus hinzuweisen. Nicht jeder kann das in dieser Form. Und er hat dadurch Tausende von Menschen erreicht. Aber ihr Lieben, es beginnt damit, dass ich überzeugt bin, dass ich sage, dienen lohnt sich. Und dienen definiert am Ende wahre Größe. Darf ich auch heute Morgen mal vielleicht konkreter fragen, hast du einen Dienst? Hast du einen Dienst auch in deiner Gemeinde? Denn Jesus redet hier zu der Gruppe seiner Jünger, wo er sagt, dort beginnt das Reich Gottes, bei euch wird das Reich Gottes beginnen. Und dafür hat Jesus die Gemeinde geschaffen. Es geht nicht nur darum, dass wir mal einen Dienst machen für andere Menschen, sondern dass wir einen Dienst haben, den wir auch kontinuierlich, regelmäßig tun. Wir brauchen das, ihr Lieben. Weil wir es praktisch lernen müssen, das Dienen und uns selbst beibringen müssen. Im Dienst erreicht man wahre Größe. Ihr Lieben, es gibt genügend Aufgaben bei uns in der Gemeinde, in der Kinderarbeit, beim Aufräumen immer wieder, Menschen, die einsam sind, besuchen. Welchen Dienst tust du gern, um zu zeigen, dass du lernen willst, durch Dienen wahre Größe zu lernen? Denke immer wieder bewusst darüber nach. Wahre Größe im Reich Gottes wird durch Dienen definiert. Zweitens, sei dankbar für das beste Vorbild an dienender Leiterschaft, das wir haben dürfen in Jesus. Ihr Lieben, wir müssen nicht lange suchen, um dienende Leiterschaft zu sehen. Natürlich wollen wir sie auch an den Menschen sehen, die uns nahe sind. Aber unser letztes großes Vorbild ist Jesus selbst. Im Leben wie im Sterben, in beidem hat er sich als der vollkommene Diener erwiesen. Und ihr Lieben, Römer 8 sagt, dass Jesus jetzt vor Gott steht und für uns eintritt. Römer 8, 34. Das heißt, selbst nach seiner Auferstehung, selbst nach seiner Himmelfahrt, jetzt wo er auf dem Thron sitzt, übt er immer noch im Blick auf die Seinen einen Dienst aus. Richtig? Jesus dient weiter. obwohl er der Herr der Herren ist. Das ist unglaublich. Dennoch bleibt er ein Diener, obwohl ihm alle Macht gehört. Und in Lukas heißt es sogar am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommen wird, in Lukas 12, 37, glückselig zu preisen sind die Diener, die der Herr wach und bereit finden wird, wenn er kommt. Ich sage euch, er wird sich einen Schurz umbinden und sie zu Tisch bitten und er selbst wird sie bedienen. Unglaublich. Jesus, der Herr aller Herren. Aber im Blick auf die Seinen, im Blick auf seine Nachfolger, im Blick auf seine Jünger, da ist eine Seite, die bei Jesus bleibt, wo er Diener bleibt. Wo er Diener bleibt. Und uns weiter fortwährend dienen wird. Was für einen dienenden Herrn haben wir. Ihr Lieben, das sollte uns auch in die Anbetung führen. Weil das auch dann letztlich heißt, Jesus erträgt mit viel Geduld und Liebe auch die Last, die er mit dir hat. Vielleicht quält dich manchmal die Frage, muss Jesus nicht völlig von mir enttäuscht sein, wenn ich die Wahrheit über mich auspacke, so wie ich wirklich bin, mit all den Macken und Fehlern, die sich an mir zeigen. Muss da nicht eine unglaubliche Enttäuschung sein bei Jesus? Lieben, versteht mich da nicht falsch. Jesus heißt nicht einfach unsere Macken und Fehler gut. Aber ich hoffe, dass ihr durch diese Geschichte, durch diese Aktion, das, was wir heute durchgegangen sind, wenigstens sehen könnt, Jesus weiß, damit umzugehen. Jesus weiß, damit umzugehen, wenn wir die Verbindung zu ihm verlieren und er einsam ist. Oder wir ihn nicht mehr diese Verbindung zu ihm suchen. Jesus weiß, damit umzugehen mit unseren falschen Ambitionen. Mit unserem falschen Ehrgeiz. Jesus weiß, mit den zerstörerischen Teamkonflikten umzugehen. Er weiß, mit all dem umzugehen. Und das Erleben kann ein unglaublicher Trost sein. Das soll es auch sein. Und vielleicht kann uns Jesu Vorbild helfen, nicht nur andere zu ertragen, sondern auch gerne zu dienen. Auch wenn wir denken, sie sind manchmal ein bisschen naiv. Aber es lohnt sich dennoch. Jesus macht es uns vor. Amen.